Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln und die Seefahrt. Wie immer gibt es zum Beginn mal ein Update vom Golden Globe Race. Es ist so, wie beim letzten Podcast ja schon einmal angekündigt, dass der Uko Rantner jetzt demnächst ins Ziel einlaufen wird. Er befindet sich derzeit mitten in der Biscaya. Laut Tracker, den habe ich hier vor mir, die Zahlen sind von 16 Uhr UTC am 8. März. Ja, es ist jetzt der 8. März und zwar bei mir ist es jetzt gerade 18.30 Uhr UTC, also mehr oder weniger fast aktuell die Zahlen. Und laut diesem Tracker ist also der Uko Rantner jetzt 148,1 Nautical Miles entfernt vom Ziel. Also sozusagen kann man sagen, grob geschätzt, jetzt einmal 24 Stunden braucht er, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Er befindet sich mitten in der Biscaya, derzeit aber noch nicht am Continental Shelf bei einer Wellenhöhe von ca. 3 Meter. Die Biscaya ist ja relativ gefürchtet, derzeit sozusagen mit westlichen bzw. südwestlichen Winden, also direkt windlaut nach Les Sables d'Olonne. Der Wellengang wird aber dann vermutlich etwas zulegen, eben aufgrund dessen, weil er eben auf den Kontinentalsockel sozusagen kommen wird in, ja, schwer zu sagen da jetzt auf dieser Grafik, aber sagen wir in ein paar Stunden und klassischerweise dann dort eben die Wellen auch zunehmen werden und die Wellenhöhe zunehmen wird, umso seichter das Wasser wird, umso höher werden ja bekanntlich die Wellen und können dann sozusagen natürlich auch zu gefährlichen Brechern werden, wobei jetzt die Wettersituation nicht so ist, es ist keine gefährliche Wettersituation. Ich habe jetzt da hier gerade die aktuelle Karte vor mir, laut der, wie gesagt, haben wir 3 Meter Wellenhöhe und wenn ich da jetzt umschalte auf die Wind, haben wir, also die 3 Meter sind signifikante Wellenhöhe, also durchschnittlich sozusagen, und Wind 22 Knoten, also das sind 5 Windstärken, in Böen wahrscheinlich ein bisschen mehr, sind die Ausläufer sozusagen von dem Hoch, was da etwas südöstlich derzeit von den Azoren liegt, leicht wellenförmige Isobaren sozusagen, die hier waagrecht in der Biscaya liegen und eben genau Richtung Les Sables d'Olonne blasen, also perfekt für den Uko Rantner. Dann schauen wir da weiter zum nächsten, ist der István Koppa, der gerade, sehe ich gerade, interessanterweise eher westlich von den Azoren durchgefahren ist. Er ist jetzt in der Zeit gerade relativ nahe an den Azoren, also wenn ich das da kurz abmesse, 50 Meilen von den Azoren auf die Hauptinsel der Horta, zum Beispiel 100 Meilen. Ja, also ist gerade derzeit eben bei den Azoren. Können wir sich den Wind dazu anschauen. Ja, auch für ihn ist der Wind perfekt, also die richtige Richtung. Also ebenfalls ist also eben ein Südwestwind, der ihn da hier schön brav nach Nordosten oder sozusagen wohin muss. Also Ost-Nordost eigentlich jetzt aus dieser Sicht. Ja. Aber passt soweit. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Tapio Lehtinen. Da blätter ich da hinunter. Schauen wir, wo er ist gerade. Tapio Lehtinen, jetzt finde ich ihn gar nicht. Ah, hier, aha. Ja, sehr interessant. Ja, schlägt hier einen Haken, fährt derzeit Kurs Südost. Ja, dürfte vermutlich an der Windrichtung liegen. Kann ich hier den Wind auch einblenden. Ja, aha. Ja, der Tapio Lehtinen, dem geht es leider nicht so gut. Also sein Kurs ist ebenfalls, er befindet sich im Südatlantik nach wie vor. Östlich von Südamerika natürlich und er muss in Richtung Nordosten, woher kommt der Wind? Klassischerweise wie immer bei den Segeln aus der falschen Richtung, also ebenfalls aus Nordost, das heißt, läuft er hier zumindest laut dieser Grafik hier auf einem halben Kurs sozusagen derzeit Richtung Südosten, ja, kann man nichts machen. Schauen wir, Distance to Finish beim Tapio Lehtinen derzeit 4900 Seemeilen, hat also noch einiges vor sich. Der Breitengrad ist 28 Grad südlicher Breite, also er kommt doch dem Äquator schön langsam näher. Ja, was gibt es sonst noch Neues beim Golden Globe Race? Eine sehr interessante Geschichte. Und zwar der Ire Gregor McGuckin ist ja mit seiner Yacht Henley Energy Endurance, hat die geheißen, gerettet worden. Und zwar gab es eine Rettungsaktion für den Inder Ebischlit Tommy, der eine Rückenverletzung erlitten hat, eben nachdem sein Boot gekentert ist und geborgen wurde. Und der Gregor McGuggin hat sich mit seiner Yacht in der Nähe befunden damals und eben selbst entschieden, dass seine Yacht ebenfalls schon angeschlagen war, und hat eben damals entschieden, sich an dieser Rettungsaktion sozusagen unter Anführungszeichen jetzt zu beteiligen und sich ebenfalls retten zu lassen. Er war nämlich mehr oder weniger an demselben Ort, ist auch dorthin gefahren, um eben unterstützend unter Umständen für die Rettungsaktion von Ebischlit Tommy damals zu wirken. Nachdem seine Yacht aber selbst schon angeschlagen war und es eben nicht sicher war, ob er die weitere Passage sozusagen überhaupt überlebt, unter Anführungszeichen, das heißt, oder sein Boot überleben wird, hat also beschlossen, sich hier gleichzeitig mitretten zu lassen, da diese Rettungsaktionen eben im südlichen Ozean eben wahnsinnig aufwendig immer sind und irrsinnig viel Zeit kosten und natürlich auch das Leben von den Seenotrettern unter Umständen eben in Gefahr bringt. Und um das eben zu vermeiden, eine mögliche zweite Rettungsaktion für ihn, eine separate, das nicht auszuschließen gewesen wäre, eben zu vermeiden, hat er eben beschlossen, damals sich dort bergen zu lassen. Okay, was aber dann in Folge passiert ist, ist, dass seine Yacht nach wie vor herumtreibt. Die Yacht befindet sich jetzt, also die Energy Endurance befindet sich derzeit ungefähr 1200 Seemeilen westlich von Perth. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass er auf seiner Yacht ein Whiskyfass mitführt oder mitbekommen hat auf die Reise, und zwar von einer irischen Whisky-Destillerie, und zwar die heißt Glendalough. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Und die haben ihm einen 7 Jahre alten Whisky mitgegeben in einem Eichenfass. Und die Idee war eben, dass dieser Whisky 7 Jahre alte Whisky eben hier mit ihm eine Weltreise unternimmt und eben zusätzlich vielleicht noch durch die salzige Seeluft und so weiter irgendwie in dem Reifeprozess sich vielleicht noch verfeinert oder so irgendwie. Das war die Idee von dieser Destillerie. Und dass sie eben nachträglich eben das Fass dann natürlich verkaufen können, ist ganz klar. Das Fass trägt den Namen, oder dieser Whisky trägt anschließend den Namen 777 Single Malt Whisky, eben von Glendalough. Und ja, dieses Fass ist natürlich noch an Bord, weil das Boot auch noch schwimmt. Und da hat sich jetzt eine Rettungsaktion ergeben, und zwar eine Rettungsaktion für das Whisky-Fass, was natürlich nicht ganz einfach ist, da sich dieses Boot natürlich ebenfalls im südlichen Ozean befindet, jetzt schon in späterer Jahreszeit. Also sozusagen das zu retten, dorthin zu segeln, hinzufahren, ist ebenfalls nicht ganz einfach, relativ viel Aufwand verbunden. Und da hat sich auf jeden Fall ein Amerikaner jetzt bereit erklärt, hier ein wenig zu spenden. Wie viel steht da nicht, aber es ist offensichtlich ausreichend, um eine derartige Rettungsaktion zu starten. Das heißt, es muss sich natürlich ein Skipper finden, es muss sich eine Crew finden, es muss sich ein entsprechendes Boot finden, das natürlich für dieses Seegebiet auch geeignet ist. Also da kann man nicht mal schnell mal mit der Bavaria 35 Mittelmeer-Design hinfahren. Also da braucht man schon auch natürlich eine entsprechende Yacht. Und ja, das hat sich ergeben, also ich werde das verfolgen, beziehungsweise kann man das natürlich auf der Golden Globe Race Seite, bin ich mir sicher, weiter verfolgen. Wenn da irgendetwas passiert, wird das bestimmt gepostet. Also ich habe diese Nachricht über Twitter mitbekommen und habe die dann angeschrieben und habe es von der Presseabteilung hier die Info bekommen, wo das drinnen steht, aber ich glaube, es ist die Information auch online, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo das steht. Ja. Wie dem auch sei, ich werde das auf meiner Seite zu diesem Podcast natürlich posten. Der heutige Podcast steht natürlich im Zeichen der Bootsmesse in Tulln in Niederösterreich, die größte österreichische Bootsmesse, vermutlich natürlich mit den deutschen Bootsmessen verglichen, eine Mini-Größe, dennoch für österreichische Verhältnisse eine sehr angenehme Messe, vor allem eben die einzige, es gibt ja sonst eigentlich nichts Vergleichbares. Ich war natürlich auch dort die letzten beiden Tage. Den Podcast wollte ich schon gestern aufnehmen, aber irgendwie war ich dann doch zu müde, aber jetzt habe ich es geschafft, mich hinzusetzen und das aufzunehmen hier Horuk anhand meiner Notizen, die ich gemacht habe. Ich möchte mich da gleich vorab bei allen Leuten, die ich getroffen habe, herzlich bedanken für die Gespräche. Es waren wieder super Gespräche. Das ist eigentlich der Grund, warum ich am liebsten auf diese Messe gehe. Gar nicht so wegen den ganzen Ausstellern, wo man sich alle möglichen Dinge kaufen kann natürlich, aber vor allem eben, um so viele Menschen zu treffen, die alle irgendetwas mit Segeln zu tun haben, eben von Segelausbildung bis irgendwelche Abenteuer oder einfach nur Material verkaufen oder sonst irgendwelche interessanten Sachen sozusagen machen, mit denen man sonst ja nicht zusammenkommt. Ich habe auch Leute getroffen, die ich nur aus dem Facebook kenne und dann versucht habe, natürlich dort ein paar Termine zu organisieren. Also danke an alle, wirklich an jeden Einzelnen und jede Einzelne, mit der ich da gesprochen habe. Es war wirklich super. Ein paar Sachen habe ich da herausgegriffen, über die ich da jetzt ganz kurz berichten möchte, was es sozusagen alles Neues unter Anführungszeichen auf der Messe gibt. Also es gibt natürlich eine Menge, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Stand besucht, weil da müsste man 4 Tage wahrscheinlich dort verbringen und habe ich jetzt doch nicht gemacht. Vor allem läuft die Messe ja noch 2 Tage, also wer Lust hat, kann natürlich dort noch hinfahren und eine Menge Leute sozusagen treffen und eine Menge Sachen sehen. Zu Beginn war ich also gleich beim Stand der Segelwelt.at. Dort habe ich Astrid Zauner getroffen. Astrid macht sehr viele verschiedene Segelturns, aber auch sehr interessante Thementurns. Und das ganz Besondere ist, sie veranstaltet auch verschiedene Wanderungen, und zwar insbesondere auch in Grönland. Das gibt es natürlich auch auf ihrer Homepage zu sehen. Das ist dann www.mountainandsea.at. Den Link gibt es natürlich dann auf meiner Podcast-Seite. Und sie ist also, sage ich mal, erfahrene Bergwanderin, sie ist auch Bergwanderführerin, macht eben hier ganz im Speziellen eben immer Touren auch in Grönland, wo man also mitfahren kann. Auf jeden Fall, wir haben uns unterhalten auf der Messe, selbstverständlich, und zwar im Speziellen habe ich mich da interessiert für das Thema PLB und AIS, also das heißt Personal Locator Beacon. Das sind also so kleine handliche Geräte, manche haben das vielleicht schon gehört, die man sich sozusagen in die Jacke oder an die Rettungsweste sozusagen mit einarbeiten kann. Und die also dann, wenn man über Bord geht, jetzt auf See zum Beispiel, eben dann einen Alarm schlagen. Im Speziellen gibt es da 2 verschiedene Systeme derzeit. Und zwar sind das zum einen die kleinen AIS-Geräte. AIS ist sozusagen ein Funksystem, das über UKW-Funk geht. Und das ist also, normalerweise sind also Schiffe damit ausgestattet oder auch Leuchtfeuer sind damit ausgestattet, wenn man eben entsprechend einen AIS-Empfänger an Bord hat und den mit seinem Kartenplotter gekoppelt hat, dann kann man eben auf dem Kartenplotter eben die anderen Schiffe sehen und auch ganz besondere Leuchtfeuer und so weiter kann man da ebenfalls sehen. Also unabhängig von dem, jetzt kann ich das nur jedem empfehlen, der also hier weitere Fahrten unternimmt und weiter unterwegs ist. Also meiner Meinung nach ist das ein Muss, dass man so einen AIS-Empfänger hat. Und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also man kann sich auch einen AIS-Sender für sein Boot zulegen, damit man eben auch von den anderen gesehen wird. Und ich kann also nur aus Erfahrung berichten, das ist ein extrem brauchbares Instrument und eben erhöht auf jeden Fall ungemein die Sicherheit. Um auf jeden Fall auf diese persönlichen Geräte zurückzukommen, also diese AIS-Geräte, AIS-Sender sind eben Seenotsender, die eben für die Person gedacht ist. Das heißt, da gibt es verschiedene Konzepte, aber wie gesagt, im Wesentlichen trägt man die am Körper, also in der Rettungsweste zum Beispiel. Und wenn man über Bord geht, dann kann man die eben auslösen und dann wird über dieses AIS eben ein Notsignal ausgesendet, was man nachher anschließend eben auf dem Kartenplotter sieht, beziehungsweise alle anderen Schiffe, die eben einen AIS-Empfänger haben, auch dieses Signal bekommen, dieses Notsignal bekommen und man eben sozusagen laut Plotter dann auch natürlich dorthin fahren kann. Man bekommt also einen Ort auch natürlich angezeigt und muss also sozusagen in der Suchaktion natürlich nur dorthin fahren. Es gibt dann eine zweite Variante, also diese AIS-Variante, wie gesagt, das löst noch keine Rettungskette aus, also das ist einfach ein Notsignal, aber es tut nicht automatisch alarmieren, also es hat jetzt noch nichts mit Satelliten und so weiter zu tun. Man kann an Bord, wenn man das empfängt, das Signal natürlich, also ich sag mal, gerade wenn man mehrere Personen an Crew hat und nicht alleine ist, kann man natürlich dann unter Umständen selbst manuell an Bord mit den üblichen Mitteln eben eine Seenot, also die Rettungskette sozusagen alarmieren durch die Mob-Taste am Funkgerät zum Beispiel. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, es ist jetzt auch egal, also aber So vom Prinzip hat man eben bei diesem AIS-Sender oder bei diesem Personal AIS-Sender auf jeden Fall den Vorteil, dass man unmittelbar unmittelbar einen Alarm bekommt und dort als Crew jetzt auch für den verloren gegangenen eben eine Richtung bekommt, wo man hinfahren muss. Es gibt im Gegenzug dann die PLBs, das sind SAT-gestützte, also Satellitensysteme, funktionieren im Prinzip so wie eine EPIRB. Eine EPIRB dürfte ja bekannt sein, das sind so große Seenotfunkbojen, also groß, ich sag mal, sind so 15, 20 Zentimeter große Töpfe. Und die kann man also auch manuell aktivieren und dann wird also tatsächlich über Satelliten eben ein Notruf unter Anführungszeichen, also ein Notsignal abgesendet, was auch automatisch die Rettungskette auslöst. Und diese PLBs sind also ebenfalls für die Person gedacht und lösen eben, wenn man über Bord geht, dann automatisch auch einen Seenotruf aus. Das Besondere an diesen Geräten ist, die funktionieren natürlich auch an Land, was bei den AIS-Geräten natürlich nicht der Fall ist. Ich meine, das heißt, sie funktionieren natürlich an Land genauso, nur hilft ihnen das nichts, weil an Land ja niemand mit einem AIS-Empfänger unterwegs ist, auf See schon. Die PLBs gehen aber über Satellit, das heißt, man kann also sozusagen das auch an Land verwenden und gerade die Astrid im Speziellen benötigt das auch für ihre Bergtouren, zum Beispiel, wenn sie alleine unterwegs ist irgendwo und wann was auch immer ein Unfall passiert und man wirklich allein ist, dann hat man also damit auch an Land die Möglichkeit, eben ein Notsignal auszulösen eben und auch an Bord, also für Einhandsegler und so weiter, sind natürlich AIS-Geräte jetzt unpraktisch, weil es ist eben niemand an Bord, aber ein PLB-Gerät hätte dann natürlich einen Sinn, weil das eben insgesamt eine Rettungskette auslöst. Das AIS bringt natürlich nur dann was, wenn auch in der Nähe ein anderes Schiff ist, also zum Beispiel das eigene mit der eigenen Crew. Wenn die Frage jetzt natürlich auftaucht, na was ist jetzt denn das Bessere, soll ich das eine oder das andere Gerät nehmen? Naja, wie immer ist es so, es gibt auf diese Antwort jetzt keine Frage, sondern keine richtige Antwort, sondern es ist immer im persönlichen Anwendungsfall abzuwägen, welche Vor- und Nachteile sozusagen jetzt besser sind oder sozusagen für den eigenen Fall zutreffen, hängt vom Seegebiet ab, von der Crewgröße und verschiedene Faktoren. Und was jetzt herauskommt, es wird vermutlich im Herbst dieses Jahres ein Kombigerät herauskommen. Das ist also AIS und PLB kombiniert, also sozusagen AIS-Sender und Satellitensender für den Seenotruf, sozusagen ein Kombigerät, das eben beide Funktionen in einem vereint. Zu den Satellitengeräten vielleicht noch, es gilt natürlich für die EPIRB auch. Was man beim AIS noch nicht hat, also beim AIS-Gerät ist es so, dass man zwar lokal jetzt diesen See, diese Person-over-Port-Situation hat, die man eben am Funkgerät sieht, beziehungsweise am Plotter sieht und alle Schiffe, die in der Nähe sind, also in der UKW-Reichweiten-Nähe, sage ich jetzt mal von ein paar Meilen, die sehen das natürlich ebenfalls, aber wie gesagt, das löst noch nicht die Rettungskette aus. Das ist bei den anderen schon so, das kann unter Umständen aber auch ein Nachteil sein, da man, also ja auch eine EPIRB zum Beispiel, also den Notruf eigentlich nicht mehr so einfach canceln kann. Also man kann das Gerät nicht ausschalten und dann ist es vorbei. Also man muss sozusagen den Notruf definitiv dann über Funk oder DSC oder wie auch immer sozusagen canceln. Also nicht durch Abschalten alleine ist es also nicht gedacht, was beim AIS eben nicht der Fall ist, weil das Gerät kann ich dann sozusagen wieder deaktivieren und die Rettungskette muss ich manuell, also nicht als derjenige, der im Wasser liegt, sondern als der, der retten kommt, als der am Boot ist, natürlich manuell aktivieren und dann kann ich es natürlich auch wieder zurücknehmen. Am Stand der Segelwelt.at gab es dann auch noch einen Vortrag, eben wo es im Speziellen um Sicherheitsausrüstung geht, also persönliche Sicherheitsausrüstung, da wurden dann so Themen natürlich diskutiert wie eben Rettungswesten und Lifelines, unter anderem natürlich auch diese AIS-Geräte und verschiedene andere Sachen auch. Die Vorträge gibt es eh jeden Tag, nachdem die Messe ja noch 2 Tage geht. Also wenn das interessiert, geht es auf den Stand mit der Segelwelt.at, ist in Halle 4, nicht zu übersehen, haben oben, relativ hoch oben, eine Rettungsinsel hängen in der Halle. Also man kann sie in der ganzen Halle sozusagen sehen. Auf jeden Fall, was ich da für mich Neues erfahren habe, man lernt ja nie aus, es gibt da Lifelines, die haben einen sogenannten Überlastschutz. Das ist eine Sache, die kommt aus der Kletterei, das habe ich auch nicht gewusst, muss ich gestehen, aber ich habe von Klettern in Wahrheit auch keine Ahnung. Also dass man sagt, dass wenn man, also beim Klettern sagt man, wenn man also in ein Seil hineinfällt, also eben weil ein Karabiner nicht hält oder wie auch immer, und man eben unter Anführungszeichen abstürzt und dann eben in das Seil, in das Rettungsseil, in das rettende Seil sozusagen hineinfällt, dann soll man das Seil nicht mehr verwenden zum Klettern, weil es eben durch diese Belastung eben unter Umständen dann ein zweites Mal das nicht mehr aushalten wird. Und das gilt auch für die Lifelines. Wie gesagt, das ist mir auch neu. Also ich meine, es leuchtet natürlich irgendwie ein, aber da gibt es Lifelines, die haben einen Überlastschutz unter Anführungszeichen eingenäht. Also das heißt, die zeigen an, wenn diese Überlast schon einmal in Anspruch genommen wurde. Das heißt, man bewegt sich auf dem Boot und eben Seegang und Wellen und so weiter und stürzt dann und fällt mit voller Wucht sozusagen eben in die Lifeline hinein, dann wird dieser Überlastschutz ausgelöst. Das heißt, natürlich hält die Leine, aber sie zeigt an, indem eben irgendwo eine Naht reißt oder so. Es ist sozusagen nur ein Hinweis darauf, Achtung, beim nächsten Mal ist das sozusagen also sollte diese Lifeline nicht mehr benutzt werden und eben fürs nächste Mal sich eine neue Lifeline holen, weil wer weiß, ob das noch ein zweites, drittes Mal geht. Material wird natürlich müde, nichts hält ewig, keine Rettungsweste hält ewig, auch wenn sie nie benutzt wurde, keine Lifeline hält ewig, kein stehendes Gut, kein laufendes Gut, nichts hält ewig und natürlich sollte es irgendwann mal ausgetauscht werden. Es war dann auch eine interessante Diskussion, die entstanden ist über die Lifeline und zwar die Art der Lifeline, da gibt es ja welche mit kurzen Enden, mit langen Enden, mit zwei oder drei Karabinen und so weiter. Das muss jeder für sich selbst sozusagen natürlich entscheiden. Da kann ich allerdings nur meinen Senf dazugeben und den ich auch aus der Literatur kenne, ist, dass empfohlen wird, wer in tatsächlich schweren Wetter ist, also da, wo man unter Umständen rechnen muss, dass seine Yacht auch einmal unter Umständen durchkentert, also gerollt wird, gepitchpolt wird oder wie auch immer, also da, wo es wirklich zur Sache geht, und man unter Umständen eben an den Karabiner hängt, ist schon vorgekommen, dass sich Leute von der Yacht nicht haben lösen können und dann ertrunken sind oder auch wenn die Yacht untergegangen ist und dann eben ertrunken sind. Es gibt solche Fälle und zwar der Grund für das Nicht-Lösen war eben, dass sie mit der Lifeline sozusagen irgendwo angehängt waren und es nicht lösen konnten, ganz einfach. Und die Empfehlung ist dahingehend, dass man auf jeden Fall eine Lifeline, also für solche Fälle, sage ich mal, wenn man in solchen Situationen unterwegs ist, wo das passieren kann, dass man eine Lifeline hat, die an beiden Enden einen Karabiner hat. Das bedeutet also, auf der Rettungsweste dort nicht mit einem, was auch immer für einen Knoten angeknotet ist, sondern sozusagen, dass man eben auf der Rettungsweste in dem Gurt, sozusagen in dem Lifebelt mit Hilfe eines Karabiners auslösen kann und auf der anderen Seite natürlich auch. Also auf der offenen Seite ist ja immer ein Karabiner, damit man sich am Boot anhängen kann. Nur auf der Westenseite bzw. eben auf der Lifebelt-Seite hat man natürlich die Möglichkeit, sehr häufig, dass man das hier nur mit irgendeinem Knoten halt fixiert. Es gibt aber welche und ich habe ebenfalls eine Lifeline und würde ich eben aufgrund der aus dem, was man in der Literatur liest, auf jeden Fall immer eine Lifeline nehmen, die drei Karabiner hat, also drei Enden und drei Karabiner, damit man sie beidseitig lösen kann, damit man eben in so einem Notfall das dann auch aufbringt. Garantiert natürlich nichts, ist hundertprozentig, kann natürlich sein, dass man in der Panik das trotzdem nicht aufbringt, aber auf jeden Fall eher als einen Knoten. Einen Knoten bekommt man, wenn man gerade am Untergehen ist und am Boot hängt, bestimmt nicht auf. Ja. Dann möchte ich zum Koyen-Charter-Angebot kommen. Es ist also tatsächlich so, dass das Angebot hier sehr vielfältig ist und ich kann da nur alle ermutigen, hier sich einmal über Koyen Charter drüber zu trauen. Ich sage mal, es ist eine ganz tolle Sache und ich persönlich bin der Meinung, dass es ja sogar tausendmal besser ist als mit denselben langweiligen gleichen sechs Freunden, mit denen man eh jedes Jahr fährt, immer wieder in das gleiche Revier zu fahren oder von mir ist es ein anderes Revier. Ich persönlich fahre, seitdem ich segle, eigentlich immer nur mit wahrscheinlich zu 99,9% fremden Menschen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und daraus entwickeln sich dann oft immer die schönsten und spannenden Turns, auch deshalb, weil eben sozusagen man sich gegenseitig was zu erzählen hat, weil man neue Geschichten erfährt, weil man auch dem anderen gerne zuhört, jeder hat was Neues zu erzählen, wenn man da immer mit denselben Freunden ist. Und immer Bareboat sozusagen, dann erfahrt man ja nichts Neues und man kommt vielleicht gar nicht in die Situation, einmal sich worüber in ein neues Gebiet hineinzutrauen. Also ich meine, es ist ein neues Seegebiet oder ein Teilrevier, wo man noch nicht war. Und das kann ich also nur empfehlen, traut sich über das rüber, kommt so von den langweiligen Urlauben weg oder von den langweiligen Strandurlauben, traut sich einmal hin zu einem Koyen-Charter-Urlaub, ja, von mir aus auch zu zweit oder so, muss man ja nicht unbedingt alleine machen, es ist Ja, sagt er nicht, sind ja eh immer genug Plätze. Auf jeden Fall, das Angebot ist sehr interessant und sehr vielfältig. Ich habe im letzten Podcast habe ich schon, das habe ich hier ein paar genannt, über die ich so drüber gestolpert bin. Ich habe da jetzt wieder was gefunden und ich werde es natürlich auf die Links auf meiner Homepage da posten. Zum einen gibt es einen sehr interessanten Turn in den Kap Verden. Also das ist doch ein Seegebiet, wo man nicht so alle Tage hinkommt. Liegt die Kap Verden, liegen also im Passatgürtel mitten im Atlantik. Ist ein sehr schönes Seegebiet, abgelegen, also mit, ich sag mal, zurückhaltender Infrastruktur und nicht viel Rummel, also nicht so wie in Kroatien, wo hier tausende Yachten und Infrastruktur perfekt wieder heim und so weiter. Ein sehr schönes Seegebiet und da gibt es den Erwin Haas, der hat dort eine Yacht und mit dem habe ich ein sehr nettes Gespräch geführt. Und der sucht noch Leute, beziehungsweise eben der bietet dort seine Segelturns an. Und ich werde das auf jeden Fall verlinken, wo man sich hier anmelden kann. Kap Verden kann ich nur wärmstens empfehlen, ist einmal was völlig anderes, um dorthin zu fahren. Dann gibt es, was habe ich noch gefunden? Gibt es den Hermann Winkler mit seinem Sardinien-Turn, den habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ich möchte es nochmal erwähnen, ich habe ihn nämlich auch auf der Messe getroffen. Also es ist ein Turn für Genießer, wo, sage ich mal, in entspannter Manier eine gute Kombination aus Segeln, Essen gehen und Sehenswürdigkeiten anschauen und so weiter sozusagen gefunden wird. Der Hermann ist ein ganz netter Kerl, ich habe ihn zum ersten Mal sozusagen auf der Messe kennengelernt, kann ich auch nur wärmstens mitempfehlen. Er hat noch, glaube ich, 3 Plätze frei. Ich werde das natürlich auch verlinken auf meiner Seite, wo man das finden kann. Ansonsten im Facebook, in den Segelgruppen auch. Aber wie gesagt, am wichtigsten schaut es auf meine Podcast-Seite, dort werde ich die Links hingeben. Also für die Genießer gibt es auf jeden Fall diesen entspannten Turn. 2 Wochen Sardinien ist einmal komplett was anderes und kann ich auch nur empfehlen. Ja, dann habe ich natürlich meine Segelturns, möchte ich auch noch nennen. Ebenfalls natürlich was völlig anderes wieder. Da habe ich zum einen meinen, sage ich mal, nahezu Adria Offshore-Turn Expedition Palacruja zu den einzelnen, zu den einsamen Inseln. Ebenfalls, also es ist schon relativ bald im Mai, da sind noch Plätze frei, weiß ich. Also ebenfalls ein einwöchiger Segeltörn, wo es ebenfalls um Segeln und, sage ich mal, erste Offshore-Erfahrungen am Rande. Also es ist jetzt noch nicht richtig das, was man Offshore bezeichnet, aber sich mal herantasten sozusagen an das Gebiet. Und dann habe ich ebenfalls meinen zweiten Turn, habe ich im letzten Podcast auch erzählt, da sind auch noch Plätze frei. Die Expedition Nordegees ist das Ganze, also ein echter Segeltörn, wo es darum geht, eine Grenzerfahrung mit dem Meltemi zu machen. Wir werden hier sehr viel sehen, sehr viel segeln und eben bis in die östlichen Sporaden fahren. Das ist also, sind die Inseln, die halt hier entlang der, praktisch im Nordosten entlang der türkischen Küste liegen und wo normalerweise eigentlich kaum Segeljachten anzutreffen sind, weil die eben so fernab vom Schuss sind. Also da gibt es natürlich ebenfalls noch Plätze, das ist ein zweiwöchiger Turn und also da ist sicher auch Erfahrung zu sammeln. Wir haben auch auf unserem Boot mit, also ein Sturmsegel mit, das man durchaus brauchen kann, wenn der Meltemi einmal richtig Gas gibt im Hochsommer. Aber auch ein Genacker ist dabei, also wenn mal weniger Wind ist, damit auch hier geschwindigkeitsmäßig wir dann nicht stehen bleiben, sondern was weitergeht. Ja, was gibt es noch zu sehen? Natürlich die Seefahrtschule B3 mit ihrem einmaligen Schulungskonzept. Das Besondere an der Seefahrtschule B3 ist eben das Schulungskonzept mit dem Theorie und Praxis an Bord. Also man kann hier einen völligen Segelkurs mit Theorie und Praxis an Bord geben. Es gibt natürlich Unterlagen, Lernunterlagen dazu, die bekommt man auch vorher, damit man sich hier schon ein bisschen beschäftigen kann damit und so weiter. Aber es ist tatsächlich ein einmaliges Schulungskonzept. Da schaut es mal vorbei bei B3 und Water. Die haben das ganze Jahr, also sozusagen die ganze Saison von März oder April bis eben in den Oktober, November Segelkurse, wo man sich also für Skippertrainings FP2, FP3 und verschiedene Kurse halt anmelden kann. Dann, was habe ich noch gefunden? Da war ich bei Blue2.at, The Sailing Academy. Die haben auf ihrem Stand einen Simulator, das war sozusagen sehr interessant. Also sie haben hier einen Anlegesimulator gebaut, wo man also tatsächlich einen Bildschirm hat natürlich vor sich, aber dann auch ein Steuerrad und einen Commander, also wie auf einer richtigen G8 aufgebaut, und da kann man sozusagen also mit dem Simulator hier anlegen, üben und kann alle möglichen Parameter einstellen, Wind und verschiedenes. Schaut euch das an. Das Besondere ist aber, was ich da erwähnen möchte, was mir da gut gefällt, also diesen Simulator gibt es dort nicht nur am Stand, sondern da gibt es auch eine Software dazu, wo man sich das, also die Software kann man erwerben, Info bekommt ihr natürlich dort auf dem Stand, wo man mit dieser Software also das tatsächlich selber auch trainieren kann. Da kann man in der Software kann man dann ebenfalls anlegen, üben und sozusagen natürlich im Simulator drinnen jetzt verschiedene Szenarien nachstellen. Man kann da auch Leinen ausbringen und eindampfen, üben und alles mögliche. Das ist eine wirklich tolle Software, die die haben. Ich habe hier die Broschüre vor mir, läuft auch auf allen Betriebssystemen, also Android und iPad und was es halt sonst noch alles gibt, kann man also diese Software installieren. Und was bei dieser Seefahrtschule auch gibt, ist, sie haben hier ein ultimatives Angebot, das nennt sich Skipper 360 AD. Da bin ich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Da haben sie ebenfalls online und offline, gibt es das, glaube ich, sozusagen Schulungsunterlagen, wo man zum einen live mit Videos sozusagen verschiedene Anlegemanöver zum Beispiel, also ich habe das jetzt hier vor mir, die Broschüre, also Hafenmanöver, Skippertraining zum Beispiel, also wo sie tatsächlich live gefilmt haben, teilweise von oben vom Mast oder mit einer Drohne oder wie auch immer von vorne, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wo sie also diese Manöver gefilmt haben und auch kommentieren, aber eben nicht nur Anlegemanöver, es findet sich drinnen auch der Funkkurs, es findet sich drin Motortechnik, es ist drinnen mit Christian Kagel das World Sailing Safety Training, alles zum Anschauen und so weiter. Und das ist eine wirklich eine tolle Sache, muss ich sagen. Skipper 360 AT heißt das Ganze. Ich gebe den Link natürlich auf meine Seite dazu. Ansonsten schaut auf der Messe vorbei. Die sind gleich beim Stand neben Ocean 7. Das ist das, ist ein Magazin, also die haben einen unübersehbaren Stand dort, ebenfalls in Halle 4, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall die Schulungsunterlagen ganz toll, sehr interaktiv, und also das ist bei dieser Seefahrtschule wirklich was ganz Besonderes. Da haben sie auch drinnen, habe ich hier live gesehen, also in den Schulungsunterlagen, die sind alle völlig elektronisch, also nicht auf Papier oder so, sondern alles völlig elektronisch in Form von Apps, haben sie dann auch drinnen. Jetzt sage ich mal, ich greife da hier, weil ich hier das auch auf dem Folder sehe, also zum Beispiel die Navigation, also das ist immer eine sehr trockene Sache, wie erklärt man Navigation oder wie liest man Navigation, vor allem als Anfänger, ja, sie hört sich alles nur Spanisch an, und sie haben in ihren Schulungsunterlagen da also interaktive Beispiele, wo man wirklich sieht, wie das Dreieck angelegt wird und dann eben verdreht wird, wie man Zirkelkurse absticht und so weiter, also sozusagen, und das eben mit Text erklärt und dann immer sozusagen die Videos dazu, ist also eine ganz feine Sache. Also Bluetooth.at, das Sailing Academy. Und da bleibe ich gleich dabei, da habe ich nämlich noch was entdeckt auf dem Stand. Der Michael Mennert, also der von Bluetooth.at sozusagen, mit dem ich hier gesprochen habe, der diese Segelschule mit den tollen Unterlagen sozusagen hat, hat nämlich einen Partner, den Julian Kirchner. Und was macht man nicht so alles, wenn einem ein wenig langweilig ist? Nein, man kauft sich einfach eine VO70 und baut ein Regatta-Team auf. Also eine ganz tolle Geschichte. Das ist die Racing Academy, findet man auch über diese Seite Bluetooth Academy. Also ich werde das natürlich auf meiner Seite dann auch die Links verlinken. Der hat sich also tatsächlich eine VO70 gekauft, also eine VO70, wem das jetzt nicht sagt, also das ist eine Rennmaschine schlechthin, also die Formel 1 unter den Segelbooten, ist eine Segeljacht, mit der beim vorvorletzten Volvo Ocean Race gefahren wurde sozusagen. Volvo Ocean Race fährt in den letzten Jahren mit einer Einheitsklasse, also das heißt sozusagen, sind Boote, die alle gleich sind eben. Also in den letzten zwei Rennen wurden die sogar von der gleichen Werft gebaut. Ich glaube, das war davor nicht ganz so, aber trotzdem. Also eine 70 Fuß High-Performance-Rennjacht. Und er schart hier, der Julian Kirchner schart hier ein Regatta-Team um sich und möchte hier verschiedene Regatten fahren, oder sind sie auch gefahren. Und man kann bei diesem Regatta-Team natürlich auch teilnehmen, entweder direkt, wo sie also dann vorher immer trainieren und dann eben gewisse Rennen fahren, namhafte Rennen natürlich auch, also ich sage jetzt nur Fastnet Race oder das ERC Atlantic Race, und sie haben da also eine ganze Menge Rennen drinnen, ich weiß nicht was, 1500 Meilen Bermuda Race, glaube ich, oder so. Also ich habe da auf der Homepage schon eine ganze Liste mit sehr interessanten Rennen, und man kann also da, wie gesagt, an diesem Regatta-Team teilnehmen, da braucht er eh natürlich genug Leute, oder man hat, glaube ich, auch die Möglichkeit, hier natürlich auch als Gast hier und da mal auf einer Passage mitfahren. Und mein Turnplan sozusagen ist schon relativ voll für heuer, aber da habe ich Feuer gefangen, denn wer träumt als Segler nicht davon, einmal mit so einer Rennkiste zu fahren. Also ich glaube, ich werde das auf jeden Fall mal wahrnehmen, diese Möglichkeit. Wenn nicht vielleicht sogar in dem Regatta-Team, aber das spricht dann ein bisschen entgegen von meinem Plan eigentlich. Naja, aber man muss flexibel sein im Leben. Okay, also das ist der Racing Academy Julia Kirchner mit seinem Regatta-Team und seiner VO70. Auf jeden Fall eine brandheiße Sache, sehr geil. Dann gibt es auch Zuwachs bei den RYA-Schulen. Es ist ja so, dass also die Royal Yachting Association, Royal Yachting Association, die berühmten Yachtmaster ausgibt. Warum deswegen berühmt? Naja, weil sie eben international einfach anerkannt im Laufe der Jahrzehnte von oder Jahrhunderte, kann man sagen, Seefahrt, britische Seefahrt, hat eben der Royal Yachtmaster international eben entsprechende Anerkennung. Es ist auch eine sehr gute Ausbildung natürlich und vor allem eine auch besonders strenge, faire, aber strenge Prüfung sozusagen. Und wenn man einen Royal Yachtmaster vorweisen kann, dann weiß es auf der ganzen Welt jemand, mit dem man spricht, was man geleistet hat und was nicht, was natürlich für irgendwelche, sag ich mal, anderen Scheine, wie zum Beispiel die österreichischen, nicht gilt, weil Österreich ein Land ist, das viele Leute international ja nicht einmal kennen, also warum sollen sie auch die Segelscheine kennen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass ein österreichischer Segelschein schlecht ist, das ist ja nicht, denn die Ausbildung ist natürlich auch sehr gut, aber nur kennt es halt niemanden. Zuerst muss man mal erklären, dass es bei uns keine Kängurus gibt. Auf jeden Fall gibt es da Zuwachs und da gibt es die Sailing School whitewake.com, gibt es also www.white-wake.com und ebenfalls Messestand in der Halle 4 oder Halle 5, weiß ich jetzt gar nicht genau, direkt beim Ausgang zur Halle 5, glaube ich, gemeinsam mit Mayachting habe ich letzte Woche gebracht. Mayachting veranstaltet ja verschiedene Thementurns unter anderem, also man kann natürlich auch Boote chartern und so weiter, warum auch Thementurns, hatte ich letzte Woche erwähnt mit dem Fotografieturn, und auf demselben Stand kann man also auch den Franco treffen, der von Whitewake die RYA-Ausbildung macht. Es gibt natürlich auch Vorträge auf der Dulner Messe, gibt es dann auch immer verschiedene Vorträge zu verschiedenen Themen, da kann man sich auch natürlich, sag ich mal, ein Gusto holen auf verschiedene Seegebiete oder auf Reisen und so weiter. Und da habe ich zwei Vorträge gehört. Der Vortragssaal ist etwas versteckt. Er ist in der Halle 3. Das ist beim Haupteingang die große Motorboothalle. Und dort gibt es auf jeden Fall eine Menge Vorträge. Findet man aber auch natürlich auf der Messe-Tullen-Seite. Findet man diese Vorträge, wann und wie viel Uhr die sind. Im Speziellen habe ich da gehört den Thomas Käsbohrer, Mille Mare Verlag, und er hat einen Blog, das manche vielleicht kennen, Mare Pew heißt das Blog, und er fährt dort neben seiner Tätigkeit sozusagen als Schriftsteller und Verleger immer wieder mit der Yacht spazieren und füllt sozusagen mit sehr netten Geschichten da seinen Blog, und er hat hier eben einen Vortrag, eben wo es über, sag ich mal, zum einen natürlich Sturm- und Gewittergeschichten gibt, weil da gibt es nämlich auch zwei Bücher, die vom Mille Mare Verlag erschienen sind, und eben da präsentiert er das und erzählt eben auch verschiedene Geschichten rund ums Gewitter und von seinen Erfahrungen da. Die beiden Bücher kann ich ebenfalls nur wärmstens jedem ans Herz legen. Das eine Buch heißt Gewittersegeln und handelt eben, wie der Name schon sagt, von Gewittern. Das Buch ist eine Sammlung von Geschichten, also es ist sozusagen, sind echte Geschichten von echten Seglern, ohne spezielle Auswahl jetzt, also durch die Reihe in der Experience total verschieden, und zwar total verschiedene Seegebiete auch, eben mehr oder weniger auf der ganzen Welt verteilt. Und das zweite Buch läuft nach demselben Konzept, heißt Sturmsegeln und ist ebenfalls eine Sammlung von echten Seglern, die hier eben verschiedene Sturmerfahrungen gemacht haben. Und ebenfalls auf der gesamten Welt sind, also von oder aus der gesamten Welt sind hier Geschichten drinnen. Kann ich jeder Seglerin und jedem Segler nur ans Herz legen, sind sehr, sehr echte, hautnahe Geschichten mit ihren sozusagen Erlebnissen. Also es geht jetzt nicht nur um Hardcore Southern Ocean, sondern um reale, sage ich mal, dem typischen Fahrten- und Urlaubssegler. Basierte Geschichten. Von mir sind auch zwei Geschichten drinnen, also würde es mich natürlich auch freuen. Der Markus Silbergasser hat auch wieder einen Vortrag in dem Vortragssaal, wo er von den Liparischen Inseln berichtet. Und er hat ja selbst auch ein Boot, wo er immer sozusagen verschiedene Reisen unternimmt und die dann immer auch immer in schönen Berichten bzw. eben Vorträgen darstellt. Kann ich ebenfalls nur empfehlen, also wäre sozusagen ein bisschen von dem ganzen Messetrubel wegkommen möchte, der kann sich dort in den Vortragssaal setzen und sich das anschauen mit schönen Bildern und Geschichten dazu. Dann habe ich ein Gespräch geführt mit den Herstellern des Jumbo-Ankers. Ich glaube, das war jetzt in Halle 5 oder vielleicht doch Halle 6. Nein, ich glaube, es war in Halle 5. Dort gibt es den Jumbo-Anker. Der Jumbo-Anker hat ja einen relativ guten Ruf, muss man sagen. Und meine Frage war natürlich, warum ist der Jumbo-Anker so besonders toll? Ja, das kann man natürlich, wie bei vielen Sachen, kann man das natürlich nicht sagen. Den besten Anker gibt es natürlich nicht, obwohl das Konzept natürlich schon einleuchtet. Und der Jumbo-Anker ist also ein symmetrischer Anker. Das heißt, also kann mit der Ober- oder Unterseite sozusagen hinfallen. Das ist egal. Und besteht also im Wesentlichen nur aus drei Teilen, also sozusagen die Flunken und dann eben der Schaft und ein Bolzen, der das Ganze miteinander verbindet. Das ist also beweglich sozusagen, den gibt es eben als besonders edle Edelstahl-Variante auch oder eben aus Stahlguss, ganz normal. Der sozusagen das Verkaufsargument für den Jumbo-Anker ist eben, dass er sehr einfach zu benutzen ist, was sich natürlich auch ganz besonders eben für eben den sage ich mal, Seefahrer oder die weniger geübte Seefahrerin eignet und warum sie auch eben sehr gerne von den Vercharterern auch eingesetzt wird, wo auf jeden Fall nach eigenen Angaben mindestens 10% auf jeden Fall schon auf Jumbo-Anker sind, weil man den Anker mehr oder weniger auf den Boden fallen lässt und dann hält er schon. Unter Anführungszeichen stimmt natürlich nicht ganz. Natürlich muss sich der Anker auch ein bisschen eingraben, aber das geht relativ flott und nachdem er eben oben unten symmetrisch ist, kommt er immer richtig zu liegen und grabt sich dann ein. Also das ist sozusagen das Hauptargument. Das gilt nicht für alle Anker natürlich, ja. Wobei, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung, ich kenne ihn nicht, aber ich werde ihn testen. Wir haben vereinbart, dass wir da im Herbst werde ich auf jeden Fall einen Test veranstalten, nachdem wir ja, sag ich mal, auch im Rahmen der Seefahrtschule doch relativ viele Ankermanöver fahren und Testankermanöver auch fahren, eben mit den Schülern und so weiter. Werde ich den einfach einmal mitnehmen, dazu passend zum Boot und dann werden wir mal vergleichsankern direkt und dann mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Da bin ich schon sehr gespannt. Was ich auch entdeckt habe im Internet durch Zufall, da konnte ich nicht recherchieren bisher, wie das weitergeht, da gibt es einen österreichischen Anker. Der heißt, wird in der Steiermark gebaut und heißt Seahawk, das werde ich ebenfalls verlinken. Vom Konzept her ist es aber ein ähnlicher Anker wie der Jumbo-Anker, es ist ebenfalls ein symmetrischer Anker, der genauso wie dieser hier nur aus drei Teilen besteht, also oben, unten symmetrisch und eben ein bewegliches ein Gelenk hat, sozusagen mit einem Bolzen. Das heißt, ein ganz ähnliches Konzept, der auch angeblich Bombenhaltekraft haben soll natürlich, ja. Mein persönlicher Favorit bisher beim Ankern, wenn mich jemand fragt, sage ich natürlich Bügelanker. Also natürlich ist, also warum natürlich? Natürlich deswegen, weil wir haben in der Seefahrtschule jetzt einen Bügelanker und wir haben früher auch, also ich war nicht immer in derselben Seefahrtschule, haben früher auch einen Bügelanker gehabt und habe ich persönlich auf jeden Fall die besten Erfahrungen damit gemacht. Den kann man fast nicht schlecht ankern, sozusagen, dass er nicht hält, ja. Dann war ich natürlich in der großen Halle 10 auch, um mir ein paar Boote anzusehen. Also in der Halle 10 sind die ganzen Segeljachten ausgestellt. Da haben sie verschiedene Größen natürlich. Das größte, glaube ich, ist eine 51er oder nein, Dufour 52 habe ich gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch etwas Größeres. Die Dufour habe ich mir angeschaut und verschiedene andere auch. Wenn man sich die Yachten ansieht, dann bekommt man immer so ein bisschen die Trends mit, wo es sozusagen gerade hingeht oder wohin auch oder wo es weggeht im Laufe der Zeit sozusagen. Ob eine Segeljacht gut oder schlecht ist, kann man natürlich so nicht beantworten, denn gut oder schlecht gibt es in dem Sinn nicht. Ich kann auch nicht sagen, dieser BKW ist gut oder schlecht oder sonst irgendetwas. Hängt immer sehr stark vom Anwendungsfall ab, was ich mit einem Teil machen möchte. Oder genauso natürlich mit einer Yacht. Das ist natürlich ebenfalls so, wofür ist die Yacht gedacht? Was, in welchem Revier fährt man damit? Wer fährt mit dem Revier vom Niveau her? Was genau macht er? Geht man Regatta segeln oder macht man dies oder jedes? Dementsprechend ist es natürlich jetzt nicht möglich zu sagen, ja, das ist gut oder schlecht. Und der Podcast von mir ist ja jetzt auch, ich sage mal, ich spreche ja hier von mir und meinen Erfahrungen und was ich mit einer Yacht mache. Zudem werde ich die Yacht natürlich jetzt natürlich schon ein bisschen beurteilen, aber ich möchte da jetzt nicht sagen, gut oder schlecht, das Bild muss sich dann jeder natürlich selbst machen. Ich habe hier, zuerst war ich da auf der Oceanis 46, Punkt 1, was bei dieser Yacht ist, sie haben vorne ein innenliegendes Bugstrahlruder, das befindet sich also in einer Klappe, die nach unten sozusagen ausgeklappt wird, die sonst verschlossen ist im Normalfall. Also der Motor sitzt innen natürlich, also im Trockenen, im Boot, und dann ist sozusagen drüber ein Kasten laminiert, wo innen der Propeller, der in einem Rohrstumpf sozusagen versenkt ist, nach außen geklappt ist mit einem Stellmotor von innen, und dadurch es hat also sozusagen einen Vorteil, es stört also beim Fahren sozusagen nicht, also rein von der Aerodynamik, also beziehungsweise von der Hydrodynamik eigentlich, von der Strömung unter Wasser, weil das eben sonst verschlossen ist. Und was auch also sozusagen besonders oder besser ist, ist, dass dieses versenkbare Bugstrahlruder sehr weit vorne ist, also weiter vorne ist noch, und dadurch ist natürlich das Kräfteverhältnis besser. Umso weiter das Bugstrahlruder vorne ist, umso besser ist natürlich die Kraft, die seitliche Kraftübertragung rein einfach vom Hebel her sozusagen. Ja, ansonsten, was mir persönlich weniger gefällt, ist, dass ganz klar vom Design her die Winschen sehr weit hinten gesetzt sind. Es sind hier am Deck gar keine Winschen, sondern es befinden sich zwei Winschen hinten beim Steuerrad. Das ist relativ weit hinten, und zwar eine größere für die Schotten, also Genua und Großschott, etwas vor dem Steuerrad, und dann noch eine zweite, etwas kleinere Winch dahinter, also symmetrisch auf beiden Seiten, also insgesamt natürlich vier. Laut Hersteller wird das eben so gebaut, da der Trend unter Anführungszeichen oder der Grund ist, da das Ganze eben fürs unter Anführungszeichen Einhandsegeln gebaut wird, mit dem Ziel, also sozusagen, dass eben eine Person das bedienen kann, heißt also eben nicht jetzt ein Einhandsegler, jemand fährt mit der Oceanis alleine um die Welt, sondern eben auch im Hinblick darauf, dass wenn Sie an Charter Kundschaft denken, dass dann ein Skipper an Bord ist, der sich auskennt, und alle anderen sehen nur zu und haben eh keine Ahnung. Also das ist sozusagen der Hintergedanke an der Sache, dass die Winschen so weit nach hinten gesetzt sind. Mir persönlich gefällt das nicht. Ich muss dazu sagen, aber ich bin mein ganzes Leben immer mit Crew gefahren, und so wie es ausschaut, wird das wahrscheinlich auch so bleiben. Kann man nie wissen. Spätestens beim Golden Globe Race muss ich dann mich verabschieden von dem Crew-Gedanken. Da bin ich dann auch alleine. Aber bis dahin, und mit Crew ist das natürlich eher unangenehm, wenn die Winschen so weit hinten sind. Ansonsten, sie haben in der Oceanis 46, das ist ein absolutes Plus meiner Meinung nach, ist die zwei Bugkabinen, die eingebaut sind. Sind also zwei Bugkabinen nebeneinander. Ich bin an sich nicht so ein Fan von diesen geteilten Bugkabinen, da die dann sehr schmal sind. In diesem Boot sind sie aber relativ breit, vielleicht auch, dass das Boot insgesamt relativ breit ist, und es ist auch ein Stockbett drin, das ist also auch toll. Ich persönlich fände es ja besser, wenn so wie früher eben die Bugkabine weiter vorne ist, gewinnt man mehr Raum im Boot und dafür sozusagen links oder rechts, je nachdem, es ist eigentlich egal, neben der Bugkabine noch ein Stockbett einbaut. Das würde ich muss ich sagen, bin ich eigentlich eher ein Fan davon, da diese geteilten Bugkabinen eher dazu führen, dass man dann zwei furchtbar schmale Bugkabinen hat, wo dann eh keiner Platz hat oder nicht nebeneinander liegen möchte oder nur ungern liegt. Wie dem auch sei, in dieser Oceanis haben sie das also von der Breite des Bootes anscheinend so hingebracht, dass die beiden Bugkabinen relativ verhältnismäßig breit sind. Und auch ein absolutes Plus, es sind unter Anführungszeichen nur drei Nasszellen eingebaut. Es gibt ja Boote, die dann sogar vier Nasszellen haben bei vier Kabinen, so was ich persönlich für eine absolute Übertreibung halte. Die braucht man nie im Leben und ist eine wahnsinnige Platzverschwendung. Darf ich nicht vergessen, sozusagen die Kubatur, die man in dem Boot hat, geht ja dann verloren. Der Platz ist einfach weg, wenn ich vier Nasszellen. Sie haben nur drei und dadurch ihnen sozusagen Platz gewonnen, wobei in diesem Fall natürlich der Platz an das Stockbett dann wieder verloren geht, unter Anführungszeichen. Ja, selbst Wendefog scheint serienmäßig verbaut zu werden. Der Trend geht ganz klar, das sieht man auch bei den anderen Booten, Richtung Selbstwendefog. Und die Ursache dafür ist, weiß man von den Vercharterern auch, dass, sag ich mal, im Schnitt die Leute ja nicht segeln können. Also ich möchte hier natürlich nicht jetzt ein Urteilen aus meiner Sicht, sondern das Feedback, was man von den Vercharterern bekommt, dass eben so viele Genua-Schäden immer sind, dass ein Vercharterer natürlich sehr gerne selbst Wendefog sieht, weil da kann man dann nicht mehr viel kaputt machen. Ja, ein Minus aus meiner Sicht ist auf jeden Fall der fehlende navitische, fehlende Navigationsecke. So kann ich nicht fahren, aber wie gesagt, das ist, kommt immer darauf an, wenn ich da jeden Tag nur ein paar Meilen vor der Küste herumschipper, dann brauche ich den Navitisch wahrscheinlich auch nicht. Ja. Dann war ich auf einer Sun Odyssey 41, drei Kabinen-Version, sehr tolles Boot. Eine riesengroße Bugkabine, für meinen Geschmack zu groß, finde ich eben überdimensioniert, ist meiner Meinung nach eine Platzverschwendung A und B bei Seegang unbrauchbar, weil man eben nur herumrollt. Da muss man sich auf jeden Fall anschnallen. Ich meine, müsste man bei viel Seegang sowieso, aber die Bugkabine ist meiner Meinung nach eindeutig eben zu groß geworden. Ja, viel zu groß. Also ja, vor allem gerade die Bugkabine ist sowieso die ungemütliche. Also mit diesem Boot hat man dann immer das Problem, ja, wer schläft dann vorne? Also auf meinen Turns ist es meistens so, also ich fahre doch eher die härteren Turns und ich lege die Crew normalerweise eher nach hinten, weil die hinteren Kabinen einfach vom Komfort her, vom Liegekomfort und so wesentlich besser sind und ich nehme dann die Bugkabine, weil ich halt sowieso aus. Ja, okay, das ist bei diesem Boot natürlich blöd. Aber ansonsten, was gibt es noch? Also ja, drei Kabinenboot ist es, habe ich schon gesagt. Drei Kabinen, zwei Kabinen hinten, eine große Bugkabine und zwei Nasszellen gefällt mir ebenfalls sehr gut. Habe ich vorher gerade gesagt, also ich halte nichts von diesen übertriebenen vielen Nasszellen, weil zum einen verliert man den Raum im Boot und zum anderen jede Nasszelle bedeutet natürlich auch Seeventile und somit sozusagen Schwachstellen natürlich im Rumpf. Ein Plus auch für die Sun Odyssey 41, sie hat einen passenden Navitisch und hat also hier genug Platz sozusagen, innen eine sehr gute Aufteilung, sehr passende Raumaufteilung. Gleich daneben kann man sich anschauen eine Sun Odyssey 31, die ebenfalls ein sehr gelungenes Boot ist, finde ich. Das ist eine 31er, also ein sehr kleines Boot natürlich, aber eine sehr tolle Raumaufteilung, also eine klassische, aber tolle Raumaufteilung. Hinten natürlich eine Seite Nasszelle, andere Seite Kabine, wie üblich über den kleinen Booten und vorne dann natürlich auch eine Bugkabine. In dem Boot innen gibt es Handläufe von ganz hinten, also vom Niedergang bis nach vor, bis zur Bugkabine Handläufe, das finde ich sehr toll zum Anhalten. Sie hat auch einen Navitisch, trotzdem Stehhöhe, obwohl es so eine kleine ist, also die Sun Odyssey 31 finde ich, hat also absolut sozusagen hier ist für mich jetzt der Favorit, obwohl sie natürlich für das, was ich vorhabe und so zu klein ist, aber rein so von der Auswahl, also vom Design her und vom Layout ein ganz tolles Boot. Im Vergleich dazu gibt es eine Bavaria 34, auch sozusagen ähnliche Größenordnung. Ebenfalls zwei Kabinenboot, hat auch einen Navitisch, innen auch eine ganz klassische Raumaufteilung, auch ein sehr nettes Boot. Allerdings muss ich sagen, im Vergleich zu der Chanot ist die 34er Bavaria fühlt sich eng an innen. Also im Vergleich zur 31er ist die 34er auf jeden Fall innen kleiner. Ich habe jetzt nicht genau herausfinden können, wo sie den Platz verloren haben, aber irgendwo haben sie ihn verloren. Das Boot ist auch etwas niedriger, aber das liegt natürlich am Decksalon, wo ich in der Höhe sozusagen natürlich hier sehr leicht variieren kann. Ansonsten auch ein sehr nettes Boot, die 34er Bavaria. Meiner Meinung nach ein Manko, also absoluter Minuspunkt bekommen sie für die zwei Steuerstände. Also auf einer 34er zwei Steuerstände einzubauen, ist ein reiner Mechanik-Overkill, ja, und absolut nicht notwendig. Also da bekommen sie von mir ein Minus. Ansonsten auch ebenfalls ein sehr nettes Boot, obwohl ich in diesem Fall die 31er finde ich ein bisschen gelungener sogar, aber natürlich ein paar Fuß kürzer. Heißt natürlich auch Raumverlust sonst irgendwie. Ja, was gibt es denn sonst? Bleiben wir bei der Bavaria. Seine 45er Cruiser steht auch dort. Was kann man hier erkennen? Bavaria hat ja früher, ich sag mal vor 10 Jahren, hat man ja in keiner Marina ein, also vor allem im Charterbereich war ja 80%, also ist seine Hausnummer natürlich 80% Bavaria. Die haben ja gewaltig verloren, die Bavarias in den letzten Jahren. Man sieht ja die fast überhaupt nicht mehr. Ein Grund vermutlich ist ihre Doppelruder-Philosophie, die sie eine Zeit lang gehabt haben, die offensichtlich jetzt wieder rückgängig gemacht wird. Also zumindest diese 45er Cruiser hat nur ein Ruderblatt, auch wenn das sozusagen vielleicht in der Regatta-Segelei, wo man mit auch einiger Krängen relativ viel Segelfläche fährt, Vorteile bringt, hat sie im Normalbetrieb, im Fahrtensegeln, ist natürlich das eine Ruderblatt jetzt davon, gerade was Hafenmanöver betrifft und so weiter, wesentlich besser zu handeln, also da eben sozusagen gerade Maschinenhandling mit einem Ruderblatt wesentlich besser ist und einfacher als mit zwei Ruderblättern. Also das vielleicht geht hier der Trend wieder ein bisschen in Richtung ein Ruderblatt. Ansonsten hier sehr geräumiger Innenaufbau, Navitisch ebenfalls vorhanden, zwar klein, aber immerhin. Drei Naszellen haben sie innen und ansonsten auch eine sehr schöne Raumaufteilung, muss ich sagen. Auch bei der Bavaria sieht man die Selbstwende-Fox-Schiene vorne, die offensichtlich schon serienmäßig verbaut wird. Sie haben Kühlschrankladen, das kenne ich auch von der Dufour, dort gibt es ebenfalls Kühlschrankladen. Bei der Bavaria hat man aber schon hier jetzt die Erfahrung oder die Misserfahrung von den anderen, die Kühlschrankladen eingebaut haben, dahingehend gelöst, dass der Kühlschrank, also die Laden in nach hinten aufgehen und nicht seitlich. Kühlschrankladen seitlich sind nur eine Frage der Zeit, bis sie kaputt werden. Persönlich bin ich jetzt, was seegängige Yachten betrifft, von einem Toplader natürlich absolut überzeugt, weil der kann nicht aufgehen. Eine Lade kann natürlich immer aufgehen, ja, egal wie man sie einbaut. However, sie sind also sozusagen nach hinten aufzumachen und nicht seitlich, was natürlich bei der Lage dann egal ist und das Boot kränkt ja natürlich seitlich normalerweise. Ja. Ansonsten, was gibt es bei der Bavaria 45? Im Salon gibt es so eine verrutschbare Bank, das sieht am Katalog und sozusagen auf dem ruhenden Messe, Ausstellungsplatz, wo sich das Boot bewegt, relativ gut aus, aber so verrutschbare Bänke in der Mitte eines Schiffes einzubauen, weiß ich aus Erfahrung von anderen Schiffen, die das haben, ist ebenfalls eigentlich eher ein Schwachsinn, weil der Rutschmechanismus sozusagen, mit dem man diese Bank verschiebt im Laufe der Zeit, vor allem wenn man tatsächlich segelt mit einem Boot, in Wellen und Krängung dann irgendwann einmal kaputt ist. Dann gibt es eine 520er Dufour, ein Riesenboot. Was an diesem Boot interessant ist oder sozusagen ganz deutlich ist, ist das, was ich ganz eingangs schon gesagt habe, ist der Trend zu diesen Einhandsegeln. Bei der 520er Dufour ist es tatsächlich so, dass die zwei Winschen, die hier verbaut worden sind, hinter dem Steuerstand sind, also ganz am Eck, was ich persönlich für fahrlässig halte, eigentlich beinahe schon. Da man von vorne es gar nicht mehr bedienen kann, also man muss sozusagen ganz hinten sein, das heißt, der Rudergänger muss auf jeden Fall, also wenn man nicht einhand segelt, also alleine das alles macht, muss man natürlich auf der anderen Seite stehen, weil man sonst sich im Weg steht und dann hat man natürlich den Effekt, dass derjenige, der an der Winscharbeit am Steuerrad ankommt und so weiter, ich glaube, dass diese Konstruktion wird sich nicht durchsetzen, auch wenn es vielleicht sozusagen für Einhandsegeln gedacht ist, glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird. Vielleicht als Sonderausstattung oder so, aber diese ganz weit hinten gesetzten Winschen sozusagen sind nichts. Ja, vielleicht noch bei der 46er Ozean ist der Trend, ist eh schon seit mehreren Jahren zu beobachten, dass auch die Leinen völlig verdeckt bis nach hinten geführt werden auf Blöcke, die dann vor der Winsch sozusagen, also bis auf Schottklemmen, die dann sozusagen ganz hinten bei der Winch dann wieder eben separat geöffnet und geschlossen werden können. Ansonsten eben das laufende Gut komplett verdeckt ist. Es mag optisch vielleicht gut aussehen, persönlich halte ich davon aber auch eher weniger, weil wenn man eine Leine tauschen muss, oder sonst irgendetwas ist, dann ist das immer komplett verdeckt. Man muss immer eine Reserve-Leine, also zwischendurch sozusagen zum Einfädeln, temporär mitziehen und so weiter. Es ist also eher unpraktisch, wenn man das Boot tatsächlich benutzt und damit auch wirklich segelt. Aber okay, halber. Dann war ich noch bei SeaHelp. SeaHelp hat auch ebenfalls schon seit mehreren Jahren natürlich einen Stand dort und ich war dort und habe mit ihnen gesprochen. SeaHelp, wer das nicht kennt, findet man im Internet auch. Wenn man SeaHelp eingibt, kommt man natürlich gleich auf diese Seite. Also SeaHelp ist sozusagen der Pannendienst auf See. Also wenn man irgendein Problem hat mit dem Boot oder ich sag mal Batterie leer, Motor springt nicht an oder sonst irgendein, sag ich mal, Schaden, wo man dann eben Hilfe braucht, dann kann man bei SeaHelp anrufen, die kommen und schleppen einen dann in den Hafen oder können unter Umständen vor Ort eben die Batterien schnell laden oder starten oder so, wie dem auch sei. Funktioniert das Ganze so, dass man hier sich im Normalfall sozusagen anmeldet einfach und eben einen Jahresbeitrag zahlt und dann eben gerettet, also unter Anführungszeichen gerettet bzw. Hilfe kommt. Also es geht hier nicht um Seenotfälle, da muss man ganz klar unterscheiden, sondern es geht hier wirklich um also Pannen, die man einfach auf See hat. Und das Ganze geht also jetzt nicht nur für Bootseigner, sondern man kann auch als Charterkunde, wenn man also mehr chartert, kann man hier natürlich auch, sag ich mal, Kurzverträge unter Anführungszeichen abschließen. Man sagt, okay, ich habe also nur 2 oder 3 Wochen, brauche ich, nehme ich das in Anspruch. Da gibt es einen sogenannten Charterpass, den kann man sich also ebenfalls hier holen. Der Charterpass, ich habe hier den Prospekt von mir, kostet 75 Euro pro Jahr und da hat man also 14 Tage hat man da sozusagen dabei. Beim Chartern ist es ja so, dass man eben das nicht auf ein Boot eben registriert, da man eben ein anderes Boot hat und es gibt auch den Eignerpass eben für Leute, die dann eben selbst ein Boot haben und da liegt der Preis zwischen 90 und 390 Euro pro Jahr. Je nach Schiffsgröße wird das dann sozusagen abgerechnet. Wo ist SeaHelp? Ja, SeaHelp ist also im gesamten kroatische Küste, kann man das also in Anspruch nehmen, kroatische Küste, dann Slowenien und auch Italien, italienische Küste oben, also da Grado und bis Venedig, glaube ich, kann man aber auf der Homepage anschauen. Auf jeden Fall, sie haben im letzten Jahr interessanterweise relativ viele Brandfälle gehabt, also wo Feuer auf einer Yacht ausgebrochen ist. Und was ihnen besonders aufgefallen ist, was in Vorjahren nicht so war und sozusagen die Ursache für diese Brände war also tatsächlich Kabelbrand, also dass sozusagen irgendwo ein schlechter Kontakt oder sonst irgendwas, das weiß man jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall die Ursache war meistens laut Angaben eben von SeaHelp Kabelbrand eben die ursprüngliche Ursache. Und wie das halt auf einer GFK-Yacht ist, ja, brennt dann relativ schnell. Ein paar sind gerettet worden, aber eine ist auf jeden Fall definitiv untergegangen. Ja, und ich habe ja ebenfalls da ein paar Podcasts zum Thema elektrische Anlage gehabt und ich kann das hier wieder nur unterstreichen. Also natürlich kann immer was passieren und immer was schief gehen, aber im Speziellen jetzt bei der elektrischen Anlage kann ich nur sagen, ich rate von Selbstbasteleien ohne entsprechendes Fachwissen ab, denn wie es ihr von meinen Elektrikanlagen-Podcasts vielleicht schon wisst, also die 12 Volt erscheinen zwar auf den ersten Blick sehr ungefährlich zu sein, können aber doch gerade im Speziellen eben wegen den hohen Strömen sehr gefährlich sein und erfordern also sehr wohl eine professionelle Installation, was nicht heißt unbedingt, dass es eine Firma machen muss. Es gibt ja genug Leute, die sich damit auskennen, ist ganz klar, aber ich rate hier eben im Speziellen von einfach unwissenden Basteleien und elektrischen Anlage ab, weil da eben doch einiges schief gehen kann und wenn es auf einer Yacht brennt, ist es natürlich relativ unangenehm mitten auf dem Meer, ganz klar. Und das Boot ist in der Regel weg. Ja. Dann mache ich jetzt hier Schluss. Es gibt natürlich noch vieles anderes zu sehen auf der Messe und vieles zu erzählen, aber ich kann nur sagen, fahrt da selber hin und schaut euch das an. Es sind ja noch 2 Tage, also morgen und übermorgen. Sprecht die Leute an, ich kann das nur empfehlen. Es hat jeder so viele interessante Geschichten zu erzählen, es gibt so viel Tolles und zu sehen und zu besprechen einfach. Und ja, damit komme ich zum Ende und es freut mich natürlich, wieder, wenn ich irgendwelche Zuschriften bekomme per E-Mail oder schreibt es mich auf Facebook einfach an auf www.facebook.com/bhsegler ist meine Seglerseite. Da kann man natürlich jederzeit Kommentare hinterlassen oder irgendwas posten oder irgendwas fragen oder einfach per E-Mail melden unter bernhard@freeskippers.at. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.